Episode 177 von Winter Day Hockey O'Clock. Philipp Lindner, Kapitän, IDM Wärmepumpen, VSV.
Ich möchte nämlich bei den Lehren bleiben, die du angesprochen hast, die du für dich versucht hast zu ziehen. Welche sind das?
Ja, für mich persönlich, dass ich einfach mein Spiel wieder ausdrücke und dann. Und jetzt, ich bin vielleicht letztes Jahr ein bisschen zu viel versucht zu unterordnen. Ich glaube aber, dass es in meiner Rolle dann letztes Jahr war, das war ein großer Punkt für mich, in der Rolle zu wachsen, dass ich wirklich der Mannschaft und dem Spieler einfach meinen Stempel aufdrücke.
Win today, Hockey.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren. Nice move, and that is nice move. Oh, it's goal. It doesn't get any better than this.
Es könnte keinen besseren Auftakt in die fünfte Staffel von Winter Day Hockey O'Clock geben. Vergangene Woche der Championship Winning Head Coach mit Oliver David und diese Woche ein Gast, auf den ich mich schon seit geraumer Zeit, und wir werden auch gleich dazu kommen, warum, freue. Es ist der Kapitän, der Auswärtskapitän des IDM Wärmepumpen VSV, ist eines der Aushängeschilder des österreichischen Eishockeys. Es ist Philipp Lindner, und Philipp, freue mich sehr, dass du dich jetzt in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindest.
Ja, mich freut es auch sehr, dass wir es dieses Mal tadellos geschafft haben.
Wir müssen da beide immer noch ein bisschen schmunzeln. Wir haben das auch im Vorgespräch getan, weil wir uns eigentlich schon im vergangenen April hören wollten. Ein klein wenig ein Debrief zur Saison 23/24 abhalten wollten. Und es war eigentlich schon alles ausgemacht. Und auf einmal sagst du, oder schreibst du, geht gerade nicht, blöd, hatte eine Panne. Was genau ist damals passiert, dass sich vom schweren Gang, dem schweren Interviewgang mit dem Fahnder abgehalten hat?
Ja, in Wirklichkeit habe ich mich einfach davor gedrückt, weil ich Angst vor den Fragen gehabt habe.
Das war so klar.
Nein, es war einfach eine kleine Autobahne, wo die Frau einfach auf der Autobahn stehen geblieben ist, und da haben wir doch gleich reagieren müssen. Aber Gott sei Dank, keinem was passiert.
Das einmal das Wichtigste, und dieses Mal gab schlicht und ergreifend keine Ausreden mehr. Na, Quatsch. Freut mich wirklich sehr, dass du Teil dieser Staffel bist und auch Teil dieser Episode. Es gibt so unfassbar viele Themen zu besprechen rund um den IDM Wärmepumpen VSV und eine Saison voller Hoffnungen. Spannende Off-Season mit vielen neuen Gesichtern, die es dann auch an die Trau gespült hat. Aber möchte vielleicht mit was ganz anderem beginnen, und da spricht jetzt der Vorarlberger in mir, der noch nie dort war und das irgendwie auch nur von Instagram mitbekommt und teilweise von dem, was Greg Holst so erzählt. Der Villacher Kirchtag, wo der IDM Wärmepumpen VSV auch eine riesige Rolle spielt und auch immer wieder im Mittelpunkt steht. Erklär doch mal einem ahnungslosen Vorarlberger wie mir oder vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, die den Villacher Kirchtag nicht kennen, was das ist.
Ja, es ist ein traditionell vollgepacktes Event, das alle Versprechen, die es macht, auch hält. Es ist, wenn man mit 14, 15 das erste Mal mit seiner Freundin da am Hause schleicht und zum Feuerwehrfest geht und im Bierzelt sitzt und sich eigentlich versteckt überall, ungefähr 5 bis 6 Mal so groß. Auch als Erwachsener fühlt man sich dann noch so. Es ist einfach eine Mega-Tradition, und sich die schönste Lederpanier aussuchen und anziehen und sich schneiden und striegeln. Es ist einfach eine coole Tradition, wo man einfach froh sein kann, einmal dabei sein zu dürfen.
Jetzt sind wir beide Westösterreicher und vielleicht auch mit diesem Fest nicht ganz so vertraut gewesen. Du mittlerweile schon. Wie fühlt es sich an, als Vertreter des IDM Wärmepumpen VSV da auch so im Mittelpunkt zu stehen? Und man muss da wahrscheinlich ein klein wenig weiter ausholen. Die Organisation macht da einen sensationellen Job, die Adler in Villach auch relevant zu halten. Gab vor, glaube, 1,5 Jahren dieses Showtraining am Rathausplatz, wo ein Rink aufgebaut war, wo viele tausende Fans waren. Auch am Kirchtag wird euch zugejubelt und ist die Mannschaft Gesprächsthema. Wie ist es? Oder wie fühlt es sich an, wenn Eishockey selbst im tiefsten Sommer bei diesem Volksfest so relevant ist?
Ja, du hast da glaube ich als getroffen jetzt. Es ist einfach die Präsenz von Eishockey und das Verlangen vor der Gemeinschaft und der Stadt und auch rund um die Stadt, einfach das Verlangen nach Eishockey. Egal zu welcher Jahreszeit, man redet einmal drüber und dann ganz besonders, wenn es bei so einem Event natürlich noch ist, wo man auch sagen darf, wo die Leute vielleicht ein bisschen redebedürftiger oder redelustiger sein mit dem ein oder anderen großen Bier, wird noch mehr drüber geredet. Und Sport ist Unterhaltung der Gesellschaft. Und wenn man da dann wirklich im Mittelpunkt einmal steht und einfach man merkt, was man eigentlich Leuten und Kindern und einer Stadt geben kann dadurch, das macht halt umso mehr Stolz. Und ich glaube, man kriegt dann noch mehr Hingabe für das, was man eigentlich macht.
Inwieweit ist das aber auch Fluch und Segen?
Habe ich jetzt die Frage beantwortet oder haben wir gedrückt?
Nein, kommt schon die Follow-up-Frage, keine Sorge. Inwieweit ist das aber auch Fluch und Segen? Weil das Eishockey relevant ist, ist immer cool. Aber der Erfolg, der war in Villach in den letzten bald 20 Jahren nicht allzu häufig zu Gast und Erfolg. Die allermeisten Eishockey-Cracks, die man dann fragt, ist dann eben auch der Titel. Natürlich ist ein langer Playoff-Run cool, aber am Ende des Tages und am Ende der Saison jubelt dann eben auch nur eine Mannschaft. Und das war zuletzt in Villach 2005, 2006 der Fall. Dieser langersehnte Titel, den hat es bisher noch nicht gegeben und da kommt dann eben auch der Fluch ins Spiel. Und wie sehr ist das auch spürbar, dass der Erfolg in Villach auch wieder dringendst benötigt wird?
Ja, sehr. Und das ist genau das, wie ich gesagt habe, es ist ja nicht nur, dass der Verein und die Spieler was für die Gesellschaft tun, sondern die ganze Gesellschaft tut ja auch was für den Verein. Es ist, da haltet ihr zusammen, es ist einfach gesagt ein Familienbetrieb. Und das geht ohne anderen nicht, das geht ohne die Fans nicht, das geht ohne unsere Putzfrau der Susi, die jeden Tag in der Früh steht und hinter uns hinterherrahmt, unsere Betreuer bis zum Lieferanten vom Essen. Und da merkt man einfach, dass da, wenn man da in der Gemeinschaft drin ist, merkt man will es für die Leute noch mehr. Und dann kommt natürlich der Mediendruck und der öffentliche Druck auch noch dazu, aber ich finde immer, wenn man einen Druck hat, dann weiß man, dass es was bedeutet, was man macht oder machen sollte. Und ja, ich finde immer, wenn man ohne Druck Eishockey spielen kann, dann spielt man zur falschen Jahreszeit oder beim falschen Verein oder der Verein sollte was ändern. Und das, ich persönlich hab's, oder man muss es als Sportler und gerade im Eishockey sehr schnell lernen, es wird jede Saison 13 Verlierer geben. Und dass man das irgendwann mental ein bisschen verkraftet und halt einfach weiß, okay, man will gewinnen, aber es probieren halt 13 andere Mannschaften an, die halt auch nicht gerade auf der Brennsuppe hergekommen sind. Und als Fan, vom Fan ist das nicht die Aufgabe, das zu verstehen. Das müssen leider wir Spieler verstehen, weil wir müssen uns dann im Sommer wieder aufrappeln und wieder trainieren anfangen. Vom Fan die Aufgabe ist es, attraktives und erfolgreiches Eishockey zu sehen. Mehr und vielleicht hier und da mal ein bisschen einschreien. Das macht auch noch Spaß. Aber der Druck ist enorm und ich glaube auch enorm, aber man macht sich selber auch ein bisschen Druck. Man will ja so einen Traditionsverein wieder, man will zur Geschichte von so einem, ich meine, letztes Jahr waren es 100 Jahre, wenn man in so einem Buch drin ist, es macht schon sehr stolz. Wenn man da dazu beitragen kann und dann auch mit einem Foto da drin ist oder mit einer Quote nur da irgendwie drin steht und man kann sagen, in 50 Jahren, hey, jetzt ist der Verein 150 Jahre und 150 Jahre alt und ich habe da mit dem Verein einen Meister gewonnen, das ist schon was Besonderes.
Es gibt so viele Themen, die ich versuchen möchte, mit dir ein klein wenig zu besprechen. Es gibt so viele interessante Fragen, die mich erreicht haben zu deiner Person, auch zu den Arten und Weisen, wie es bei den Villacher Adlern läuft und möchte dieses Gespräch auch zweiteilen und in einer kleinen Pause auf etwas hinweisen, das die Hörerinnen und Hörer von Winter Day Hockey O'Clock dann im September erwarten wird. Möchte diesen ersten Teil vielleicht ein klein wenig dazu nutzen, dieses Debrief abzuhalten, das wir zur vergangenen Saison nie haben durften, ob der Autopanne. Und dann aber vor allem den zweiten Teil dazu nutzen, um ein klein wenig vorauszublicken auf das, was sein wird, sein kann, auch vielleicht auf die ersten Eindrücke jetzt aus dem Training Camp. Aber wenn du auf die vergangene Saison zurückblickst, die mit einem Viertelfinale aus gegen den HCB Südtirol Alpergia endete, wenn du ein Wort finden müsstest, um die Saison 23/24 der Villacher Adler zu beschreiben, was wäre dieses Wort?
Ja, ein Wort ist immer schwierig. Ich kann es mit einem Sprichwort machen, ein Höhen und Tiefen. Und das war einfach, glaube ich, das Hauptproblem. Wir sind nie so richtig ins Rollen gekommen. Wir haben, glaube ich, über die ganze Saison nie 3 Spiele hintereinander gewonnen. Haben, glaube ich, 3 hintereinander haben wir schon verloren. Und wenn einfach der positive Erfolg dann einmal fehlt, wo man sagen kann, okay, man hat jetzt über einen Monat richtig gutes, erfolgreiches Eishockey gespielt. Weil am Ende des Tages, ob man mal schlecht spielt und trotzdem gewinnt, interessiert in einem Monat kaum mehr. Wenn man die 3 Punkte geholt hat und man hat eigentlich die schlechteste Spiel des Jahres gespielt, ist komplett Bobel. Aber wir haben es einfach nie geschafft, dass man wirklich so 3, 4 Spiele hintereinander, wo man wirklich sagt, man hat gewonnen, man hat der Mannschaft dominiert. Und dann gegen Ende hin ist es einfach ins Detail dann noch gefallen, dass man keine 3, 4 Drittel hintereinander am Spiel dominieren haben können. Und ich glaube, das war das Hauptproblem.
Es war auch extrem spannend, durfte im Februar mit Alexander Rauchenwald ein klein wenig länger reden, der hat auch sehr, sehr ehrliche, sehr schonungslose Worte gefunden und auch auf Fankritik geantwortet, dass man nicht hart genug arbeiten würde, niemand, und das wissen die Menschen, die Eishockey intern kennen und auch die Spieler, niemand macht absichtlich Fehler, niemand verliert absichtlich, niemand will in diesen Strudel reingeraten, aber weil du die fehlende Konstanz dann auch angesprochen hast oder die Suche nach Konstanz nie erfolgreich war. Wie frustrierend ist das für dich persönlich, wenn von innen, jetzt als Mannschaft und dann aber auch von außen, was das Management anbelangt, auch mit dem Trainerwechsel und den Spielerneuzugängen, so vieles versucht wird und es nicht und nicht laufen will. Wie viel Frust hat sich da bei dir aufgestaut?
Ja, schon sehr viel. Frust, jetzt inzwischen ist es kein Frust mehr, weil den haben wir im Sommer abtrainiert. Aber ist ja immer so, ein Frust hilft im Sommer sehr gut beim Sommertraining. Da kommt der Schweinehund hin und wieder auf und der Frust druckt ihn schon schön weg. Aber es ist halt, wenn es halt einfach nie so richtig der Ball ins Rollen kommt, man probiert es dann oft zu zwanghaft. Und das ist, glaube ich, bei vielen Spielen offensichtlich gewesen, bei vielen Entscheidungen, auch von mir am Eis. Die eine oder andere Pizza habe ich auch gespielt und schön serviert, aber das ist dann das Problem, man greift den Schläger ein bisschen enger und ob das jetzt bei uns der Schläger ist oder im Management der Kugelschreiber, wenn man unterschreibt oder was man tut, ist alles Menschen und das Schema ist immer das Gleiche. Ob das im Sport ist oder ob es in einem Berufsleben ist, im Sport ist es einfach sehr viel schnelllebiger. Und ich glaube einfach, das Frustrierte, weil es hat ja jeder die Arbeit reingesteckt. Es wollte sich jeder belohnen, aber es hat dann einfach nie, die Zahnräder haben nie so ineinander gefunden. Warum? Ist immer schwierig zu sagen. Es, glaube ich, hat an mehreren Ecken einfach die Konstanz, vielleicht auch die Geduld hin und wieder, vielleicht auch ein bisschen früher in der Saison, die Frustration mehr, hätte vielleicht hin und wieder geholfen. Was ist schlussendlich geändert hätte oder besser gemacht hätte, können wir jetzt alle nicht sagen. Ich glaube, der Verein und jeder Spieler für sich hat seine Lehren daraus gezogen. Ich auf jeden Fall. Und jetzt geht es einfach nur darum, zu schauen, ob die Lehren die richtigen sind und das besser umzusetzen. Aber es war schon sehr frustrierend. Es war, ja, du wächst Dämonen in mir auf gerade.
Ich streue echt ungern Salz in vielleicht sich langsam schließende Wunden, aber mit der Aufarbeitung ist es ja dann auch so ein klein wenig vielleicht wieder dieser Exorzismus. Ich möchte nämlich bei den Lehren bleiben, die du angesprochen hast, die du für dich versucht hast zu ziehen. Welche sind das?
Ja, für mich persönlich, dass ich einfach mein Spiel wieder aufdrücke und dann und jetzt. Ich bin vielleicht letztes Jahr ein bisschen zu viel versucht zu unterordnen. Und ich glaube aber, dass es in meiner Rolle dann letztes Jahr war, das war ein großer Punkt für mich, in der Rolle zu wachsen, dass ich wirklich der Mannschaft und dem Spieler einfach meinen Stempel aufdrücke. Und ich glaube, letztes Jahr war es ein bisschen so, Korn auf 10 zu treten, schauen, dass wirklich alles zusammengehalten wird. Und ich bin jetzt kein Typ, der mit jedem jeden Tag eine halbe Stunde redet und fragt, wie es ihm eh geht. Ich bin ein sehr trockener Mensch. Traue mir jetzt sozusagen, ich halte es aus, wenn man mir ins Gesicht die Wahrheit sagt und das schöne A-Wort oder umgekehrt genau das Gleiche. Weil es einfach dazu
gehört. Ausnahmekönner?
Ja, dankeschön. Ja. Das gehört ja auch dazu. Man wächst nur, wenn man sich die Wahrheit sagt. Und das war letztes Jahr vielleicht im Großen und Ganzen, es ist dann zu spät ein bisschen gekommen. Es war am Anfang, ja, bleiben wir geduldig, warten wir noch ab, es wird schon besser. Und das, glaube ich, war einfach der Hauptpunkt. Und ich bin jetzt für mich ja draufgekommen, auch durchs Älterwerden. Und es muss nicht sofort funktionieren, aber man muss einfach sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und das haben wir letztes Jahr einfach immer so sporadisch gehabt, dass man sich gedacht hat, es geht eh in die richtige Richtung, sagen wir noch nichts. Oder es läuft eh so, wie man sich das vorstellt. Zwar noch nicht 100%, aber hier und da kommt es ja auf. Aber man muss halt doch Perfektion von sich selber verlangen und dann auch von der Mannschaft. Es ist zwar ein hoher Standard, aber anders, glaube ich, geht es in keinem Geschäft auf der Welt.
Das Spannende ist eine Frage, die mich erreicht hat und so in die Kerbe auch schlägt. Lehren aus der Saison und vielleicht auch so ein klein wenig verknüpft mit dem Zeh auf der Brust, das du in Auswärtsspielen vergangenes Jahr dann immer tragen durftest. Versuch die Frage wortwörtlich zu zitieren, nämlich wie du selbst deine letzte Saison beurteilen würdest, das hast du eigentlich schon getan, und ob du denkst, dass das Kapitänsamt irgendwelche Auswirkungen auf deine persönlichen Leistungen hatte.
Nein, das glaube ich nicht, weil ich habe das von vornherein immer gesagt, ob ich, natürlich, es ist eine Riesenehre und da ist bei der Erklärung ist immer ein bisschen gefährlich, weil die Leute verstehen es gern, wie sie es wollen. Aber es ist eine Riesenehre, Kapitän zu sein. Aber an mir als Mensch ändert es nichts. Und ich werde trotzdem der Gleiche bleiben. Ich werde trotzdem sagen, was ich mir denke. Letztes Jahr habe ich mir vielleicht kurz gedacht, weil wir einfach diese außergewöhnliche Situation gehabt haben, dass wir zu zweit waren, die das getragen haben. So am Anfang ein bisschen das Herantesten. Wer sagt, mach du es, mach ich es. Und da war, glaube ich, ja, das Herausfinden und das Herausfüllen, wie es wirklich funktioniert. Und es ist eine neue Situation, ob es einer alleine gehabt hätte oder nicht, wäre genauso eine neue Situation gewesen. Aber ich glaube nicht, dass das Problem an meinen Leistungen war.
Es war das zweite Jahr für dich mit einem Buchstaben auf der Brust. Und da würde mich einfach nur mal interessieren, wie lernt man, Führungsspieler zu sein? Oder wie hast du versucht, es zu lernen?
Naja, ich habe vor sehr großen Führungsspielern lernen dürfen und da aufschauen dürfen. In Salzburg war es Tratnik, Welser, die Konsorten und es waren einfach Autoritätsfiguren, auch für einen Jungen, wenn man da reingegangen ist. Dann in Graz Leute wie an Travis Oleg sagt, der war für mich auch ein Führungsspieler. Der war ruhig, der hat vor der Halle in Hundekot treten können und ist trotzdem mit einem Loch reinkommen. Ob der in der vierten Linie gespielt hat oder in der ersten, das war ihm egal. Der hat einfach gern Eishockey gespielt und hat seinen Job gemacht. Dann auch Leute wie ein Dwight King, der alles erreicht hat in dem Sport, was man so erreichen hat können und trotzdem so am Boden gebliebener Mensch war und einfach die richtigen Worte gefunden hat. Das Talent, dass ich immer die richtigen Worte finde, glaube ich, habe ich nicht. Aber ich bin einfach der Meinung, und so probiere ich mein Leben auch zu führen, das habe ich auch von meinen Eltern, von meinen Großeltern beigebracht kriegt, man soll sich am Ende des Tages in den Spiegel schauen können. Und ich kann nicht von jemand anderem was verlangen, was ich selber auch nicht mache. Und ich glaube, ich bin ein ziemlicher harter Arbeiter, auf dem Eis und da unten vom Eis. Und ich glaube, mit dem fängt es einfach an, weil ohne Arbeit, harte Arbeit, wird nicht viel dabei rumschauen.
Möchtest du noch ein klein wenig bei den Lehren aus der vergangenen Saison bleiben und auch vielleicht bei den Lehren als Führungsspieler? Gab es eine Situation, wo du jetzt rückblickend das Gefühl hattest, eben genau die richtigen Worte gefunden zu haben? Oder vielleicht auch völlig konträr eine Situation, wo du dir jetzt denkst, ach, hätte ich doch nur das gesagt, statt dem, was tatsächlich in der Kabine gesprochen worden ist? Beschäftigst du dich mit solchen Momenten? Gibt es da was, das dir in den Sinn kommt?
Nein, selbst reflektieren tue ich sehr gerne, aber was ich jetzt gesagt habe, nicht unbedingt, das war mehr eigentlich durchs Spielen am Eis, weil ich finde, man kann reden, so viel man will, wenn man es schlussendlich am Eis durch Daten nicht einhaltet, hauchen einem die Leute einfach nicht mehr zu. Ob es die Eltern, ob es die Kinder daheim sind. Und ich sage dem Kind, keinen Alkohol trinken, und die haben halt beim Abendessen eine halbe Flasche Rotwein rein. Wird halt schwierig funktionieren. Und ich glaube mehr, dass sie wirklich es ist ein Mannschaftssport, aber auch im Eis ein bisschen den Egoismus zum Bringen und sagen, ich will jetzt die Scheiben, ich will jetzt das Spiel machen. Und das ist halt immer das Schwierige. Es ist ein Mannschaftssport, aber schlussendlich ist es doch jeder in seiner Box. Und die Box muss einfach in dem Häusl, was die Mannschaft ist, am Platz finden. Und da muss man einfach sagen, den Egoismus und den schon auch die gewisse Arroganz von sich selber zu haben und sagen, ich will jetzt die Scheiben, weil ich weiß, ich mache da jetzt das beste Play. Und da, das war, glaube ich, mehr das, wo ich mich verbessern muss oder und auch, glaube ich, auch verbessert habe.
Und ich möchte auch sehr rasch dann zu diesen Verbesserungen kommen. Zweimal muss ich noch ein klein wenig in der Wunde bohren. Und das hängt natürlich auch mit dem Saisonende im Viertelfinale gegen den ACB Südtirol zusammen. Es würde mich einfach interessieren, wie lange man an so einem Saisonende kiefelt. Wie lange du auch brauchst, um, im Englischen sagt man so schön, to turn the page, um dann wirklich umzublättern und dich neu zu fokussieren. Sind das Stunden, Tage, Wochen, Monate?
Ja, ich glaube, es geht einmal so lange, bis das Finale mal fertig gespielt ist. Da sieht man, glaube ich, schon mit am Klos im Morgen immer auf der Couch und schaut sich doch die Spiele an, obwohl man sich eigentlich gesagt hat, man will nicht, weil man nicht andere Leute beim Jubeln zuschauen will. Aber andererseits hilft es auch. Also ich bin so ein Mensch, mir hilft es sehr, dann im Sommertraining auch. Und ich hoffe das schon auch, so wie jetzt auch gern wieder ab, weil ich denke mal, die haben das gewonnen und ich will das auch. Und vielleicht, was machen die, was wir nicht machen, oder was ist unser Weg, dass wir dorthin kommen? Und ja, es hat schon lange gedauert, also ja. Bis wir nicht den Pokal in der Hand halten, bis dorthin wird es dauern. Entschuldigung, dass ich unterbrich.
Nein, möchte nur dich nicht unterbrechen, war mir zwar nicht ganz sicher, ob ich schon einsetzen und ansetzen darf, weil es eben im Nachgang zur Saison hieß, dass einer der Fokuspunkte beim IDM Wärmepumpen VSV sein wird, und da gab es noch nicht die Personalie des neuen Headcoaches, zumindest mit auch Namen versehen, dass das Sommertraining anders, intensiver ablaufen soll, dass auch mehr Mannschaftsteile involviert sein sollen, als es vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. War dieses Sommertraining tatsächlich anders wie vorangegangene? Und wenn ja, wie hat sich das geäußert?
Ja, es war einfach die Erwartungshaltung vom Verein auch andere. Also im Eishockey, das wissen glaube ich auch viele nicht, man trainiert mehr oder weniger im Sommer fast alleine. Außer man hat daheim, wo für jemanden daheim ist, eine Trainingsgruppe, mit denen man trainiert, und es war schon heuer im Sommer die Erwartungshaltung vom Verein, dass jeder Spieler, der nicht unbedingt 8 Stunden in einem Flieger sitzen muss, dass der doch im Sommer öfter da ist zum Trainieren und dadurch auch eine gewisse Kontrolle stattfindet. Und es mir hat eine VSV-Legende vor ein paar Jahren gesagt, der Körper ist das Kapital. Und da ist es einfach auch wichtig, dass leider Gottes, auch obwohl wir alles Profis sind, hin und wieder der Tritt in den Allerweitesten gehört. Und jeder kann das nicht und jeder kann sich nicht alleine immer motivieren. Aber ich glaube, wenn man da hin und wieder den Vergleich im Sommer hat, okay, mache, der ist jetzt stärker oder schneller wie ich muss schauen, dass ich wieder on top of my game bin und schaue, dass ich wirklich schneller werde. Das motiviert ja jeden selber, weil es ist, schlussendlich ist es ein Wettkampf. Wie es im Sommer in der Kraftkamm ist, ist es dann im Winter am Eis. Es gibt nur gewisse Dressen, die verteilt werden bei jedem Spiel. Und die muss man mein Dress verdienen. Und das finde ich, wird dadurch immer ein bisschen gewächst. Und das hat der Verein auch gemacht. Ja.
Also hast du auch das Gefühl, dass die Message tatsächlich bei den Spielern angekommen ist, dass im Kollektiv mehr passiert ist, als das vielleicht im letzten Jahr oder in den Vorjahren der Fall war?
Ich glaube, dass wir da, als Antwort. Und ich glaube auch, dass wir da in Villach den Vorteil haben, dass wir jetzt einen ziemlich großen Österreicher Kern haben und dass wir einfach an den Standard setzen, zum gewissen Teil. Und da ist zum Beispiel auch der Xandi weit vorne, da bin da irgendwie sagen, ich weit vorne, der Felix, der Maxa, der Richter. Also wir sind ja alles, der Lansinger Benne, das sind alles Leute, die hart trainieren und immer körperlich fit sind. Und das ist halt schon was, was, da müssen dann einfach Leute, die kommen, oder auch wenn es ein Import ist, oder wenn es ein anderer Österreicher ist, der einfach neu in der Saison dazukommt, der sieht, hol dir die Wahl für die Jungs, sind ja fit. Da muss ich einfach mithalten können, ansonsten spiele ich 5, 6, 7, 10 Minuten weniger wie sonst. Und da muss man auch schlussendlich sagen, es ist unser Job. Und dann kann ich meine Familie vielleicht nicht mehr versorgen, ich muss noch was anderes suchen, oder, und das ist halt dann schon was, wo der Verein alles gut gemacht hat, dass sich so viele Österreicher länger verpflichtet haben, weil auch Köln ist immer das Wichtige und man pusht sich da gegenseitig und man kann dann einmal sagen, hey, Kollege, die 5, 6 Kilo sind zu viel, oder es wäre Zeit, dass du bei dem Test oder bei den Kniebeugen ein bisschen mehr auflegst, und das macht dann schon einen Unterschied.
Und da sind wir schon ein wenig am Weg in Richtung Saisonausblick und das, was jetzt auch schon in den ersten paar Tagen im Training Camp der Villacher Adler passiert ist. Das wird im zweiten Teil dieser Konversation dann auch besprochen werden. Möchte die Gelegenheit, jemand so immens populären wie dich hier bei Winter Day Hockey Clock zu haben, auch nutzen, um etwas einzuspielen, eine kleine Vorschau auf etwas, das im September erwartet, das zwar schon am vergangenen Freitag separat als Trailer online gegangen ist, aber nachdem du es noch nicht kennst und du natürlich auch Zielgruppe des Ganzen bist, es wird wieder eine Winter Day Hockey Clock Original Series geben. Ab September widmet sich die Raphael Rotter neben dem regulären Winter Day Hockey Clock Podcast, und die Serie heißt Let's Talk About Six. Es gab eine lange Vorschau, die ich aber hier noch einmal einspielen möchte, mit dir anhören möchte. Und vielleicht fällt dir ja währenddessen, während du das auch anhörst, eine kleine, aber feine, kurze Raphael Rotter-Story ein oder auch nicht. Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, Let's Talk About Six, eine Winter Day Hockey O'Clock Original Series, und Philipp Lindner und alles über den IDM Wärmepumpen VSV der Saison 24-25 auf der anderen Seite oder sonst einfach in den Shownotes dieses Podcasts mit Timecode. Aber jetzt Bühne frei für Raphael Rotter. Let's Talk About Six. Eine Winter Day Hockey O'Clock Original Series.
Eishockey ist einfach ein geiler Lifestyle. Ist ein cooler Sport. Also du spielst Hockey, du hast am Tag 3 Stunden Training. Alles dauert 4 Stunden vielleicht lang. Du bist um 8 in der Halle und gehst um 12, 13 Uhr raus. Dein Tag ist vorbei. Ich, keine Kinder, gesunde Eltern, eine liebevolle Familie, super Freunde, und ich wohne in Wien und hatte eine Freundin oder habe eine Freundin oder war Single. Ich meine, mir fehlt ja nichts. Ich mache was für meinen Körper. Ich muss trainieren, damit ich besser werde, fit bin. Und ich meine, wir sind jetzt nicht narzisstisch oder so, aber ich fühle mich schon wohl, wenn ich, das ist wahrscheinlich, weil ich Sportler bin, aber ich habe auch gerne einen guten Körper, wenn ich jung bin. War halt so bei mir der Fall. Natürlich habe ich auch gern trainiert. Und wenn das auch noch hilft beim Eishockey, na super, warum nicht? Trainiere ich von mir 8 Stunden am Tag. Der Lifestyle ist einfach, ich habe es geliebt. Man ernährt sich gut, man kann hin und wieder weggehen, wenn man am nächsten Tag frei hat. Es war einfach ein Hammer-Lifestyle und ich wollte das jetzt noch immer. Ich möchte das. Ich habe ein voll cooles Leben. Mir geht's super. Super. Und das hat mich angetrieben. Und noch dazu, ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist, aber man kann sich immer verbessern. Jetzt fehlt dir vielleicht an Kraft, dann geh in die Kraftkammer. Jetzt fehlt dir an Speed, dann fokussiere dich auf das. Jetzt geht's um das Eishockey-Verständnis, um das Spiel besser. Dann schau Video. Du kannst dich verbessern. Umso besser du wirst, umso mehr du trainierst, umso mehr du investierst in dich, in das Eishockey. Nicht, dass das auch super Auswirkungen privat hat, nicht nur im Eishockey, sondern du wirst besser als Eishockeyspieler. Und was passiert, wenn du besser als Eishockeyspieler wirst? Du kannst mehr Geld verdienen. Ich meine, wie easy ist das?
Raphael Rotter, die ikonische Nummer 6 des Wiener Eishockeys. So ausführlich wie noch nie. Nur bei Winter Day Hockey O'Clock.
Was sagt es über die Vienna Capitals und vor allem über Raphael Rotter aus, dass die einzige Saison, in der du alle Spiele absolviert hast, auch zum Meistertitel geführt hat.
Naja, glücklicherweise der anderen Mannschaften gegenüber habe ich mich öfters verletzt, sonst wären wir 12-mal Meister geworden die letzten 13 Jahre.
Von Mitspielern geliebt, bei Gegnern berüchtigt, von kundigen Beobachtern, aber immer geschätzt.
When it comes to Raphael Rotter, one word stands out to me big time, and that's passion. The first time I met him, U18 national team for Austria. The second I met him, and the second he stepped on the ice, I knew he was going to be a great player.
Ich ziehe den Hut von Raffi, weil er natürlich auch durch sehr viele Verletzungen durchgegangen ist und irgendwie vom Gefühl her immer noch stärker zurückgekommen ist. Da braucht es schon nicht nur eine mentale Stärke, sondern eine extreme Disziplin, weil irgendwo, und das ist menschlich, denkt man ans Aufgeben, man kann einfach die letzten 5% nicht mehr geben. Das war nie ein Thema beim Raffi.
Er ist ein einzigartiger Spielertyp gewesen, der immer sein Herz am Eis gelassen hat und der mit seinem Spielstil und mit seinen Emotionen am Eis die Wiener Fans bewegt hat wie kaum ein anderer.
Let's talk about six. 6 Teile über 6 Wochen voller Höhen und Tiefen und vor allem voller unfassbarer Geschichten.
Man hatte den Pokal ein paar Tage jeder. Ich habe ihn, glaube ich, 3 Wochen gehabt. Und man feierte natürlich mit seinen Kumpels auch, die nicht alle Eishockey spielen. Wir waren dann in der Stadt im 15-16. Alle meine Boys sind gekommen, haben das Fest getrunken. Und ein Kumpel von mir, Namen lassen wir jetzt weg, er hat damals, das kann ich ruhig sagen, das macht doch nichts, bei Hormax gearbeitet. Und ist auch gekommen mit dem Firmenwagen, riesen Romax-Wagen, ne, mit dieser Sirene. Und wir haben getrunken und dann wollten wir weiterfahren von dort, es war Mittwoch, ins VIP. Das ist, keine Ahnung, so ein Club in Prater, recht lustig, so ein Hippo-Club. Da hat nichts anderes offen gehabt, darum wollten wir hinfahren. Wir haben schon alles sehr angetrunken. Wir waren, glaube ich, 6-7 Leute und in dem Romax-Auto ist vorne Platz für den Fahrer und daneben ein größerer Sitzplatz für 2 Leute. Vorne ist mein Kumpel gefahren von Romax, der nichts getrunken hat. Daneben sind 4 meiner Burschen gesessen, aufeinander, mit dem Pokal in der Hand. Und hinten, Kumpel von mir und ich drinnen gewesen, wo die Utensilien von der Arbeit drin waren im Kofferraum. Dann sind wir gefahren und natürlich hat die Sirene aufgedreht. Und am Weg zum VIP, laute Musik gespielt, wird natürlich stockbesoffen. Und dann habe ich den glorreichen Einfall gehabt, dass ich mitten am Gürtel die Türe aufreiß. Und das Timing war so schlecht, dass genau parallel zu unserem Auto ein riesen Polizeikonvoi gefahren ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich mache diese Tür auf und schaue genau in die Polizeieskorte rein und ich hatte kein Leibball an und habe natürlich in der Sekunde die Tür zugehaut. Mein Kumpel hat nur von vorne geschrien, Raffi, hast du jetzt nicht wirklich die Tür aufgemacht?
Let's talk about six. Raphael Rotter, die legendäre Nummer 6 der Spuso Vienna Capitals. In 6 wöchentlich erscheinenden Episoden. Ab dem 6. September überall, wo es den Win Today Hockey O'Clock Podcast zu hören und zu abonnieren gibt. Ich darf jetzt schon vorwegnehmen. Es wird nicht das letzte Mal sein, wenn es in deiner extrem limitierten Zeit ausgeht, dass du da das auch zu Gemüte führst, dass du so lachen wirst. Ich glaube, ich durfte noch nie
ein Special mit einer Person machen, das emotional, humoristisch alles, was dazu gehört, wirklich in Höhen und Tiefen so abgebildet hat. Es ist ein unfassbarer Typ. Man könnte argumentieren, der letzte echte Typ, den die Winter Day Ice Hockey League noch hatte. Und jetzt hast du dich natürlich auch fest auf den Trailer konzentriert und vor allem die letzte Geschichte, die wir hören durften. Gibt's aus deinem reichen Erfahrungsschatz eine Begegnung, ein Treffen, eine Geschichte mit Raphael Rotter, die dir in den Sinn gekommen ist? Oder müssen wir das dann beim nächsten Mal abfragen?
Ja, also ich glaube, da ist mal alles schon vorkommen, was man über den Raffi wissen muss. Der Greg hat es, glaube ich, richtig gesagt, die Leidenschaft, und das ist in jedem Aspekt vom Leben gewesen bei ihm, glaube ich. Es ist einer von den herzensguten Menschen, die ich im Sport hier kennengelernt habe. Und in dem Moment, wo halt die Scheibe fällt, dann ist er halt nur herzensgut zu seinen Mitspielern, nicht halt zu seinen Gegenspielern. Und da habe ich doch das Vergnügen mit Innsbruck gehabt, dass ich 2 hintereinander gegen ihn in die Playoffs spielen habe dürfen. Und da, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt der Publikum ist, aber ich glaube, Großteil von den Worten sollte und darf ich nicht verwenden. Also, es bleibt zwischen Raffi und mir.
Das ist auch gut so. Und ja, möchte es nochmal allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Let's Talk About Six, eine Serie, die neben den regulären Folgen des Winter Day Hockey Clock Podcasts dann ab 6. September wöchentlich zu hören ist. 6 Teile über die große Nummer 6 der Vienna Capitals. Wir wollen aber auch dieses Gespräch und diese Bühne nutzen, um über die große 77 der Villacher Adler dann auch zu sprechen. Das ist Philipp Lindner. Du gehst in die nächste Saison mit dem VSV in deine 4. an der Zahl. Inwieweit fühlt sich diese 4. Villacher Saison anders an als die ersten 3? Tut sie das oder ist es Business as usual?
Nee, ich glaube, wenn sich jetzt im August das anfühlt wie Business as usual, dann glaube ich, hat man den ganzen Sommer was falsch gemacht und hat die Leidenschaft für den Sport ein bisschen verloren. Sie fühlt sich ganz anders an, weil ich selber, man wird älter, man lernt andere Sachen zu schätzen und andere Sachen zum Hassen, was das Ganze immer mit sich bringt, aber ich kann es kaum erwarten, anfangen zu spielen. Also, und es ist lustig, weil ich im Sommer heuer, es war einfach der bittere Geschmack noch im Magen, aber irgendwann mal gedacht, es ist doch, wenn jetzt August, es ist noch schönes Wetter, mal Freizeit, Freunde, wäre schon noch schön, aber kaum hat man die Tasche in der Kabine abgestellt und geht da rein und trifft alle wieder und stellt sich bei Neue vor, da ist dann einfach der Hunger da und da könnte es am liebsten sofort losgehen. Und ich glaube, das ist schon was ich heuer, glaube ich, mehr habe, dass ich so das extreme Feuer wieder habe. Oder wieder, ich habe es ja nie verloren, aber dass es einfach wieder sehr da, mir auch sehr bewusst ist, weil ich einfach auch älter bin und weiß, wann das Feuer da ist und wann vielleicht nicht so.
Zumal es ja auch gilt, sich vor dem neuen Headcoach zu beweisen, vor vielen neuen Mitspielern gab es dann doch auch wieder ein paar neue Gesichter in Villach. Aber lass uns vielleicht mal bei der Personalie des Headcoaches bleiben mit Trey Tuomi, der auch in den letzten Tagen mal gesagt hat, es wird auch viel mehr Fokus auf Teambuilding gelegt und dass diese Mannschaft so früh als möglich zusammenlegt. Aber als er nominiert worden ist, und das war Mitte Mai der Fall, als er der Nachfolger für Marcel Rothmann geworden ist. Was war so die erste Reaktion? Gleich mal Vita googeln oder alles auf sich zukommen lassen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man schaut mal, wo er war und was er alles gemacht hat in seinem Leben und dann geht es eigentlich nur darum, sich selber dann vom besten Eindruck wie möglich zu hinterlassen und da fängt es eben an, wir sind Sportler, was der Raffi ja gesagt hat, man muss körperlich gut ausschauen und auch körperlich fit sein. Und das ist einfach der Punkt, wo es immer zurückkommt. Und da macht er einen kleinen ersten Eindruck. Ja, im Sommer wird telefoniert mit einem neuen Trainer oder mit einem Trainer. Aber man kennt sich ja dann noch nicht. Man redet noch ein bisschen verhaltener. Man weiß nicht, was der gegenüber für einen Humor hat, auf was er wirklich Wert legt. Und dann, wenn man sich aber trifft und das erste Mal er beim Training zuschaut oder bei den Krafttests oder bei den Fitnesstests zuschaut, da merkt man schon eher, auf was der Mensch schaut oder was ihm wichtig ist. Und man kann sich dann auch selber einfach, man kann das Bild von sich selber steuern. Und das ist einfach schön, wenn man ein Bild von sich selber steuern kann und der nicht schon vorbelastet ist. Und das ist, glaube ich, gerade als Sportler, weil im Sport, das ist sehr schnelllebig und man hat dadurch leider schnell einen Stempel einfach aufgedrückt. Und dann abwaschen, es ist schwieriger wie vom Club vor der Nacht davor, dass man den Stempel abwascht. Und beim neuen Trainer ist es einfach schön, wenn man sich das selber bilden kann, auch bei neuen Mitspielern. Und ja, und da geht sehr viel davon weg, ja, vom ersten Eindruck her.
Was ist er für ein Typ?
Ich glaube, er ist ein sehr offener und menschlicher Typ, der aber auch seinen Standard hat und jeden an den Standard halten will. Und den Eindruck habe ich bis jetzt, er ist fordernd, aber wenn man das einfach bringt, dann ist er auch sehr nett. Und das für mich ist einfach nur fair, weil wenn jemand seine Leistung bringt, soll er auch belohnt werden. Und so ist es, glaube ich, hoffentlich im Sport auch, wenn man besser spielt wie der Gegner, dass man gewinnt.
Es hat er relativ rasch nach seiner Bestellung aufhorchen lassen und man kann das natürlich jetzt als typische nordamerikanische Floskel auslegen, aber er hat immer wieder betont, dass es ihm wichtig ist, hartes Eishockey zu spielen. Und da sind wir dann auch bei den Villacher Tugenden und auch das ist ein klein wenig zum Klischee verkommen, aber merkt man, oder woran merkt man vielleicht auch, dass er hart spielen lassen möchte und gab es da vielleicht auch in den ersten Tagen On-Ice-Training mit der Mannschaft schon erste Indizien, dass jetzt ein anderer Wind weht und eben auch mehr Härte verlangt wird?
Ja, ich glaube, man merkt es ja bei ihm, wenn er am Eis steht. Er hat schon eine Präsenz an sich und er ist auch sehr am Eis, er hat viel Energie und wir machen auch sehr viel Zweikämpfe. Also das merkt man schon, es ist nicht, habe ich auch schon erlebt in meiner Karriere, dass so das sporadische Vorbereitung, okay, man macht die klassischen Übungen, man probiert die Taktik, aber es geht schlussendlich um den Zweikampf. Und das merkt man bei ihm schon, das Training ist schon auf Zweikämpfe ausgelegt und dass man da einfach wieder das Gefühl und den Rhythmus dafür kriegt und sich da einfach wieder beweisen muss. Und das ist einfach, ja, Taktik muss auch trainiert werden, aber wenn ich keine Zweikämpfe bin, bringt mir die Taktik gar nichts. Und mit seiner Aussage hat er ja vollkommen recht, Eishockey ist ein Kontaktsportart, man muss einen Check fahren, man muss oft, leider Gottes, einen Check einstecken und da gehört einfach Härte dazu und es ist halt im Kopf oft dann, im Sommer ist es fein, man geht zwar in die Kraftkammer, man hat zwar einen Muskelkater, aber man wird nicht vor dem Puck abgeschossen, man wird nicht vor dem Gegner niedergeführt, man kriegt vielleicht keinen Schläger ins Gesicht oder über die Handgelenke geschlagen und mit dem, was er sagt, es gehört härter gespielt, mit dem hat er vollkommen recht, weil man hat jetzt einfach gemerkt, dass Eishockey ist immer athletischer geworden und in jeder Liga auf der Welt sieht man, die Mannschaften, die doch körperlich betonter spielen, gewinnen auch. Und man hat es auch gerade in der NHL wieder gesehen und es ist einfach ein Punkt, es führt wieder da zurück. Das Oldschool-Hockey ist zwar nicht mehr so präsent, aber es gibt aus jeder Ära vom Eishockey was Positives und das ist, glaube ich, schon noch der Hauptpunkt vom Eishockey.
Inwieweit ist da vielleicht auch von dem, was du bisher überblicken konntest, der Paradigmenwechsel hin zu dieser Härte und vielleicht auch Präsenz vollzogen worden? Also wenn man jetzt nochmal die nackten Zahlen so versucht zu rezipieren. Patrick Holloway, neuer Verteidiger beim IDM Wärmepumpen VSV, 1,95 groß, 100 Kilogramm schwer in der Verteidigung mit Huss van Ness, mit Chase Pearson sind auch zwei Leute gekommen, die 1,90 oder größer sind. Auch Nikita Scherbak mit 1,88, durchaus ein Lackel. Merkt man das, dass da mehr Größe und im Idealfall auch mehr Physis jetzt schon vorhanden ist?
Natürlich. Und umso größer die Spiele, umso kleiner wird das Eis für den Gegner. Und wenn weniger Platz da ist, dann kommt man doch schneller zum Schulter-Schulter-Kontakt, als wie wenn man mehr aufs spielerische und kleinere Spieler setzt. Und gerade in der defensiven Zone, damit man die Scheibe schneller gewinnt, braucht man einfach lange Hände und lange Schläger und die haben zum Großteil nur große Spieler.
Wie komisch war es für dich, Thomas Walland, den langjährigen Konkurrenten im KAC-Jersey, auf einmal in Villach blau-weiß zu sehen?
Ja, es war die ersten zweimal am Eis gewöhnungsbedürftig, aber wir sind sehr froh, dass wir ihn haben und ist sicher eine Verstärkung. Und der Walle hat sehr viel Energie und der wird er heuer sich auch in die Mannschaft bringen und aufs Eis bringen.
Also rein, wenn man auf die Verteidigung blickt, das ist schon sehr vielversprechend, da ist auch sehr viel Talent vorhanden. Es ist auch in der Tiefe so, dass man die eine oder andere Verletzung verkraften kann. Wie beurteilst du das, was Villach 24-25 defensiv aufbieten wird?
Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, der Verein hat auch seine Lehren gezogen. Und es ist allein schon, wir haben jetzt vier linke Verteidiger. Das macht schon einen riesen Unterschied. Einfach dadurch wird das Spiel schon ein bisschen schneller, weil das sind so kleine Details. Wenn ein linker Verteidiger auf der linken Seite die Scheibe kriegt, da ist der erste Schritt eher nach vorne, als wie wenn ich als Linker auf der rechten Seite die Scheibe kriege, da ist mein erster Schritt eher nach hinten. Und allein das macht schon einen riesen Einfluss aufs Spiel von der Mannschaft und da an den Spielfluss. Und man merkt einfach, man hat daraus gelernt. Wir waren defensiv nicht gut genug. Man hat Spieler geholt, die defensiv größer sind und damit auch defensiv besser sein können. Und damit ist schon wieder eine Box aufgehauen.
Kann jetzt natürlich auch in viele Richtungen gehen und vielleicht sind es auch mehrere Namen, vielleicht ist nur einer, aber als es dann eben aufs Eis gegangen ist, als man dann auch gegen die Stürmerkollegen auf einmal verteidigen musste, wer war bisher im Camp der unangenehmste Gegenspieler? Ein neuer, ein alteingesessener, wer war's?
Unangenehmste? Ja, ich muss sagen, der Lanzinger Benni zickt mich ziemlich oft an. Er ist ein kleiner, pfiffiger Hund, der seinen Schläger immer überall tot hat, wo er eigentlich nicht haben sollte. Unangenehm, ja, es ist jeder unangenehm. Es können alle gut Eislachen, es haben alle einen Hockey-Sense. Ich habe das Glück, dass ich mit dem Herrn Holloway jetzt bis jetzt immer zusammen trainiert habe. Das heißt, ich kann es noch nicht ganz beurteilen bei ihm. Aber wieder der Guss, das sind einfach große, lange Spieler und das ist einfach. Du musst halt einfach die ein, zwei Schritte mit der Scheibe mehr machen, damit du vor dem wegkommst. Und das ist einfach mühselig.
Wichtige Rolle beim IDM Wärmepumpen VSV, wie bei jeder anderen Eishockey-Mannschaft natürlich auch, ist der Einsatzcenter. Und den hat man lange gesucht, dann auch gefunden und dann auch groß verkündet. Das wird Chase Pearson sein. Der hat vergangenes Jahr, vor sich, glaube ich, eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat, in der Slowakei alles kurz und klein geschossen und alle hoffen natürlich auch, dass er nicht nur wieder bei 100% ist, sondern dort anknüpft, wo er in der Slowakei aufgehört hat. Gab schon diese Flashes, was er zeigen kann? Was erwartet das Villacher Publikum mit Chase Pearson?
Ja, man sieht einfach, dass er ein sehr talentierter Eishockeyspieler ist. Und die Größe kommt dann am Prater zu und mit der Größe dann so zu Eislaufen zu können und das Spiel lesen, ist es ist einfach ein Pluspunkt, ein Pluspunkt, ein Pluspunkt. Und wenn man das dann einfach in der Mannschaft richtig einbinden kann und er sich dann auch voll austoben kann mit seinem Können und aber kann damit schädigen, das ist einfach doppelt gut. Und man merkt schon im Training, der Bursche kann schon sehr gut Eishockey spielen.
Ich will jetzt Kevin Hancock auch nicht so nahe treten, nachdem er letztes Jahr natürlich wie alle anderen beim VSV auch eine Saison mit Höhen und Tiefen hatte. Aber wenn man vielleicht ein klein wenig weiter zurückgeht, könnte Chase Pearson, und das sind große Fußstapfen, die es zu füllen gilt, aber vielleicht dann doch auch in jene von Chris Collins treten. Gab ja dann doch auch einige, die gesagt haben, die Qualität, die dieser Spieler besessen hat, die ist in Form und Umfang nicht ganz adäquat nachbesetzt worden. Könnte Chase Pearson dort anknüpfen, wo Chris Collins aufgehört hat?
Ja, anknüpfen. Ich glaube, der Chase hat seine eigenen Schuhe und macht seine eigenen Fußabdrücke. Und das ist auch immer das Wichtige. Das sind zwar verschiedene Spielertypen. Der Chris hat einen unglaublichen Speed gehabt, der einfach extrem schwierig ist zu reproduzieren und dort nachzustellen. Und der Chase macht das, glaube ich, auf eine andere Art und Weise mit seinem Spiel. Und das ist halt einfach wieder schön zum Sehen, dass er es auf seinen Weg macht. Und es ist auch für einen Verein, glaube ich, ein bisschen einfacher, einen Spieler zu finden, der die Punkte macht, aber nicht immer genau auf dieses Spiel. Nicht wieder so einen schnellen Center zu suchen. weil dann ist man einfach schon limitiert. Und die Fans, der Chris hat ein sehr aufregendes Eishockey gespielt, er war sehr schnell. Es ist einfach schwierig, dass man wieder genau so einen Spieler findet. Und schlussendlich in die Fußstapfen treten muss er nicht. Er muss einfach seine eigenen machen. Und die macht er, wird er, glaube ich, auch machen. Und wenn wir als Mannschaft erfolgreich sein, ist er auch erfolgreich. Und das war beim Chris damals so. Wir sind da damals auch Zweiter geworden in der, nach dem Grunddurchgang. Wir haben in die Playoffs gut gespielt. Es hilft ja jedem Spieler. Wenn die Mannschaft gut spielt, spielt jeder Spieler gleich automatisch besser, weil man durch die Mannschaft die Energie hat und das Selbstvertrauen hat. Und drum auch mit Einser-Center, die Linie, die am hottesten ist, wird am meisten Chancen bekommen. Und ob das jetzt der am Papier der Einser-Center ist oder der dritte, vierte Linie-Center, es ist egal. Wenn die Linie in dem Spiel schon im ersten Drittel zwei Tore geschossen hat, werden sie im zweiten und dritten Drittel mehr Chancen kriegen.
Dieses Gespräch, das wir aufzeichnen, das erscheint am Mittwoch, dem 21. August. 24 Stunden später geht's dann ins erste Preseason-Spiel am 22. beim HC Pustertal. Eines von 7 Vorbereitungsspielen für den IDM Wärmepumpen VSV, bevor es dann in die Saison der Winter Day Eishockey League geht. Und nachdem verletzungsfrei bleiben natürlich über allem anderen steht, können wir das mal ausklammern. Aber was sind Fokuspunkte, was sind Prioritäten, die du versuchst für dich, aber vielleicht auch für die Mannschaft zu setzen in der Vorbereitung? Wann kann man von einer gelungenen Vorbereitung sprechen?
Wenn man merkt, dass die Mannschaft einfach in den Rhythmus gekommen ist, da fängt es an vom Tag vorm Spiel, den Rhythmus wieder zu kriegen, was ist sie, wann gehe ich schlafen, am Tag vorm Spiel, was mache ich, damit ich einfach um 19.15 Uhr oder 17.30 Uhr die beste Performance abliefern kann. Und am Eis geht es einfach nur darum, ganz besonders, wenn man gegen Mannschaften in der Liga spielt und Liga intern und inzwischen kann einfach jede Mannschaft für jedes Spiel schauen, über keine Ahnung, welche Plattformen was alles schon gibt, dass man einfach den ersten Eindruck hinterlässt. Wir haben jetzt davor geredet von jedem Spieler beim neuen Trainer. Das ist genauso bei jeder Mannschaft. Man muss schauen, dass man jedes Spiel so hart wie möglich und so gut wie möglich spielt, damit man sich auch schon präsentiert. Und es gibt nichts Schöneres für eine Mannschaft, wenn man weiß, die andere Mannschaft schaut sich das Video an und denkt sich, puh, die Villacher kommen schon wieder. Puh, weil wieder ein Zauberabend werden. Und das gibt's einfach von Donnerstag an zu etablieren und den Ruf dann aufzubauen.
Und ob das klappen wird, werden wir dann alsbald rausfinden. Donnerstag und Sonntag noch auswärts, Freitag in 1,5 Wochen dann auch endlich zu Hause in der Preseason gegen die Augsburger Panther. Da gibt's dann auch so ganz nebenbei ein Wiedersehen mit Chris Collins und dann 2 Tage später auch wieder zu Hause gegen das Alps-Hockey-League-Team, das neue Alps-Hockey-League-Team aus Šišak. Und ich glaube, das auch bei freiem Eintritt überhaupt passiert gerade extrem viel rund um die Organisation. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es für Jugendliche ein 100-Euro-Abo und ich glaube, gibt wenig coolere Aktionen, als um so, hoffe ich, für den einen oder anderen da draußen wenig Geld, dann auch so viel cooles Eishockey geboten zu bekommen. Die Erwartungshaltung in Villach natürlich auch groß und dementsprechend sind da sicher viele Daumen gedrückt, dass es in eine lange und erfolgreiche Saison geht. Möchte da auch ein klein wenig den Deckel drauf machen und mit dir noch über 2 andere Themen kurz sprechen. Eines, das sich natürlich anbietet, weil kommende Woche, so viel sei schon mal verraten, der ÖHV-Teamchef Roger Bader zu Gast sein wird und dort auch ausführlich über die anstehende Olympia-Quali in der Slowakei sprechen wird. Den Namen Philipp Lindner hat man in den letzten Jahren vergeblich gesucht, wenn es ums Nationalteam ging. Und es haben mich viele, viele Fragen erreicht, warum das auch so ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es auch nicht. Gibt es da einen Grund? Ist sich einfach nie ausgegangen? Ist irgendwann die Nationalteam-Karriere vielleicht auch einer Priorität unterzogen worden oder hat sie eine Priorität bekommen, die sie mit dem Profi- und Vereins-Eishockey nicht mehr verbinden hat lassen? Was ist da passiert?
Naja, Nationalteamspiel ist immer Ehre, also da braucht man gar nicht drüber reden. Ich kann mich an mein erstes Spiel erinnern und an mein letztes Spiel beim Nationalteam erinnern, ich glaube. Aber ab einem gewissen Alter ist halt nicht nur das Eishockey immer das Wichtige, sondern auch das Menschliche. Und da hat es einfach ein, zwei Konfrontationen gegeben, die, wo ich vielleicht ein bisschen zu sturköpfig bin, wo ich auf meinen Punkt beharre und man, es ist auch drüber geredet worden und, aber ja, ich möchte auch, ich glaube, ich hat bei der Öffentlichkeit nicht wirklich viel verloren, es ist unter vier Augen passiert und es wird auch unter vier Augen bleiben.
Trotzdem, nachdem es in Österreich leider nicht Verteidiger deines Formates wie Sander mehr gibt, ist das Kapitel Nationalteam beendet oder on hold?
Na, beendet ist auf keinen Fall. Also ich möchte 100%, so wie ich auch im Verein, für den ich spiele, im VSV vertreten, möchte ich auch natürlich das Nationalteam vertreten. Also das brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur wann, es ist, ja, steht noch in den Steinen geschrieben. Glaskugel habe ich leider keine.
Dann lass uns über was deutlich Positiveres reden. Du bist nämlich einer der ganz wenigen Menschen und ganz wenigen Spieler in dieser Liga, denen es vergönnt war, einen mehr als zweijährigen Kontrakt zu unterschreiben. Vor zwei Jahren hast du ein dreijähriges Arbeitspapier unterfertigt und das ist auch deswegen ist unlängst wieder den Leuten, vielleicht nicht kollektiv, aber doch in den Sinn gerufen worden, weil Janosch Hage dieser Tage bei Hydrofea bei AV19 vorzeitig eine Vertragsverlängerung um 4 Jahre unterzeichnet hat, nachdem er ohnehin schon im Besitz eines 5-Jahres-Vertrages war. Also jetzt mit dem Gang ins 5. Jahr nochmal um 4 verlängert, also weitere 5 Jahre fix in Fea war. Und das ist die absolute Ausnahme. Und das war zu einem Zeitpunkt bei dir der Fall, wenn ich mich nicht ganz irre, als Villach angefangen hat mit Leistungsträgern und dem Kern der Mannschaft dann auch vorzeitig zu verlängern und das auch zu verlautbaren, wo bei vielen Vereinen bis tief in den Mai hinein Geheimniskrämerei herrscht, wer denn vielleicht dann doch oder nicht einen weiteren Einjahresvertrag bekommt, hast du eben einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Wie war das damals, soweit du Einblick in die Verhandlungen hattest, dann auch diese Wertschätzung zu bekommen, dass dich ein Verein 3 Jahre haben wollte?
Ja, es ist ein Riesenkompliment und wie du sagst, einfach die Wertschätzung und dass die ganze harte Arbeit einfach gesehen wird. Und es macht dann auch einfach dann, es gibt dann halt einfach noch mehr Motivation, wenn man weiß, der Verein plant mit einem in der Zukunft und er will dann da teilhaben, also der Verein sieht dich als großes Puzzlestück an dem Ganzen und ich bin da selber immer sehr viel dabei, weil es einfach auch um meine Karriere halt da geht und mein Leben und ich glaube, da ist einfach beim VSV auch sehr, also in meinem Fall war es eine sehr gute Grundlage, wo wir einfach reden haben können über das und einfach eine respektvolle Grundlage zum Umgang, mit dem Umgang war und da habe ich dann einfach gewusst, gut, die 3 Jahre, es passt. Wenn so miteinander umgegangen wird, dann passt es einfach, weil was soll denn sein? Natürlich, finanziell hat es auch gepasst, muss man einmal dazu sagen, es ist am Ende des Tages ein Job und ja, mir macht es stolz, dass ich vom Traditionsverein in Österreich so einen Vertrag gekriegt habe und einfach sehen kann, dass sich die harte Arbeit belohnt hat, ja.
Ist es genau diese harte Arbeit? Das darfst du jetzt auch gerne nochmal wiederholen. Frage nämlich nur deswegen, weil ein 3-Jahres-Vertrag so ein Einhorn in der Landschaft ist, dass sich natürlich vielleicht auch viele Profis, die jetzt zuhören und von der sprichwörtlichen Hand im Mund leben und sich mit 1-Jahres-Verträgen immer und immer wieder versuchen aufzudrängen. Irgendein Tipp, irgendein Hinweis von jemandem, der so einen Vertrag bekommen hat, wie es klappen kann? Wie man es machen kann, wie man vielleicht auch Verhandlungen gestaltet?
Ja, ich bin immer der Meinung, wenn man sich einfach selber ehrlich bleibt. Und wenn ich mir, also ich schaue mir jeden Tag mit gutem Gewissen beim Zähneputzen ins Spiegel ins Gesicht. Und genau so gehe ich da auch an die Sache. Und ich habe einfach gesagt, das sind meine Sachen, also das sind meine Punkte, die ich haben will. Und der Verein hat gesagt, passt, die sind in Ordnung für uns. Ich würde jetzt nie da für den Mond fragen und für Gott und die Welt fragen, was ich haben möchte, weil ich einfach auch der Meinung bin, das ist ja sinnlos, weil was soll der Verein mit 80% weniger anfangen zu verhandeln und ich mit 70% mehr, nur damit man sich alles mit einer Mitte trifft. Das ist einfach verschwendete Zeit und da kann man sich einfach gegenseitig genug Respekt verschaffen, dass man da einfach gleich zu einem Punkt kommt, wo man so oder so weiß, dass es dorthin geht. Und wie man in der Situation kommt, wie gesagt, sich selber treu bleiben. Man weiß es am Ende vom Tag selber, ob man halt nur gearbeitet hat oder nicht. Ich kann mir auch nicht am Abend auf der Couch beim Film eine Flasche Wein einstellen und ein Packel Chips und mir am nächsten Tag denken, nach dem Eistraining, weil ich habe zwar heute nicht gut trainiert, weil ich mich sogar gefühlt habe, aber 4-Jahres-Vertrag war schon gut. Hat die Mann schon verdient jetzt. Da musst du sich halt selber einfach ehrlich bleiben.
Und das Schöne ist, das wirst du auch weiterhin tun und auch vorexerzieren. Bist auch eines der Role Models in der heimischen Liga. Und da würde es mich auch interessieren, und vielleicht den Titel jetzt einfach mal ausgeklammert, weil den wollen natürlich 13 Teams. Am Ende wird er nur einer einzigen Mannschaft vergönnt sein. Aber was muss? Und nochmal, Titel gewinnen und Villach ist hungrig und Hockeytown und will endlich auch wieder eine Meisterschaft feiern. Aber was muss unabhängig von einem Titelgewinn in der kommenden Saison passieren, dass du als Co-Kapitän der Mannschaft sagst, das war eine erfolgreiche Saison?
Erstens einmal, wenn man einfach am Ende von der Saison bei einer Abschlussfeier da sitzen kann und sagen kann, da sitzen 25 Leute neben mir, mit denen ich eine Gaudi gehabt habe, die ich gern mag, die ich respektiere. Und das Nächste ist, wenn man einfach sagen kann, okay, man hat gegen die bessere Mannschaft verloren oder man hat als bessere Mannschaft gewonnen, schlussendlich. Und man hat alles gegeben. Man hat alles reingehabt, was man gehabt hat. Man hat alles versucht. Man hat keinen Stein liegen lassen. Man hat jeden umgedreht und mehr kann man sich nicht erwarten. Natürlich geht man mit der Erwartungshaltung rein, dass man gewinnt, weil ansonsten braucht man es nicht machen. Aber man muss am Ende dann sagen können, okay, es hat nicht funktioniert, weil so und so, oder es hat einfach nicht funktioniert, weil es wegen verletzungsbedingt sein oder krankheitsbedingt oder da sind so viele Faktoren dran. Aber am Ende des Tages, man muss einfach sagen können, man hat alles gegeben, man hat alles versucht und dann ist es eh im Schicksal überlassen, wohin die Medaille fällt.
Und ich glaube, das ist ein Faktor, den viele Menschen dann nicht so ganz auf der Rechnung haben, wie lang eine Saison sein kann, wie entbehrungsreich, mit wie vielen Höhen und Tiefen. Das wird sicherlich auch wieder dem IDM Wärmepumpen VSV bevorstehen. Allerdings ist die Saison mit all dem, was du erzählt hast, auch mit deiner Ägide und jener des Co-Kapitäns Alexander Rauchenwald, glaube ich, schon mal in ganz guten Händen. Es mutet sehr, sehr gut an, was in Villach entsteht. Bin sehr, sehr gespannt, was auch ab September auf dem Eis der Winter Day Eishockey League sehen zu dürfen und freue mich umso mehr, dass wir es A, endlich geschafft haben und B, du dir so ausführlich Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über Eishockey zu plaudern. Vielen lieben Dank, Philipp.
Ich sage Dankeschön, dass du mir so lange zuhörst und auch die Zuhörer mir so lange zuhören. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Winter Day Hockey.
Bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung!